Von A bis Z. Das Stadtmagazin für Erfurt mit Informationen rund um die Landeshauptstadt. Heute mit Richard Schäfer aus der Redaktion Auf die Ohren. Herzlich willkommen zur Sendung A bis Z auf die Ohren. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage heute die Verantwortung für diese Sendung. Das Jahr 2026 hat schon einige Spuren hinterlassen. Neue Gesetze sind in Kraft getreten. Andere sollen verabschiedet werden. Auch in der Stadt hat sich einiges ereignet. Die Nachricht vom Brand am Domplatz in der Silvesternacht hat viele Diskussionen neu entfacht. Wir wollten deshalb einige Sachverhalte genauer wissen und haben uns dazu in das Rathaus begeben, um vom Oberbürgermeister Andreas Horn einige seiner Positionen zu erfahren, die er bei den aktuellen politischen Entscheidungen vertritt. Dazu haben wir auch bei den Grünen, bei Bündnis 90 der Grünen, der Stadtfraktion, nachgefragt, welche Positionen sie beziehen. Und diese beiden Positionen haben wir am Anfang ein bisschen entgegengestellt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt also Lust haben, sich in die Neuigkeiten der Stadtpolitik einzuhören, dann sind Sie da herzlich eingeladen. Vielleicht holen Sie sich vorher einen Kaffee, einen schwarzen Kaffee, vielleicht mit Milch. Und das ist auch der erste Titel, Lady Dalton mit Black Coffee.
Black coffee, blue morning, toast is burning and the rain keeps pouring. Bad feeling, I'm losing you. Black coffee, green envy, jealous of the way that you used to love me. Bad feeling, I'm losing you. I don't know if I can live without you. I don't know if I can understand you. Don't know if I can, know if I can. I could only think of one good reason to make this crazy love affair worth leaving. Oh, you know that I would, you know that I would. Black coffee, red warning, no good news in the news this morning. Bad feeling, I'm losing you.
Lacey Dalton war das mit dem schwarzen Kaffee und ich habe jetzt einen Marsch aufgelegt, der uns auf dem Weg zum Rathaus ein bisschen begleiten soll. Es ist der Bürgermeistermarsch. Ja, vielleicht soweit dazu. Wir haben uns, das heißt wir, Erdmann Ruder und ich, wir haben uns auf den Weg ins Rathaus gemacht und haben dort mit dem Oberbürgermeister Andreas Horn ein längeres Gespräch geführt zu verschiedenen Themen. Natürlich ist der Brand am Domplatz in der Silvesternacht damals Aufregung Nummer 1 gewesen und ich habe jetzt aus dem Rathausinformationssystem einen Brandbericht herausgesucht mit vom Ausschuss zur Sicherheit und welche Konsequenzen gezogen werden, das hören Sie jetzt in diesem Beitrag. In der Silvesternacht hier in Erfurt gab es eine Information aus der Stadtverwaltung in der Drucksache 0016/26 und darin heißt es: In der Silvesternacht 2025/26 hatte die zentrale Leitstelle für Erfurt, Weimar und den Landkreis Sömmerda im Zeitraum von 18 Uhr bis 06 Uhr insgesamt 81 Rettungsdiensteinsätze, 51 Brände und 8 Hilfeleistungen zu disponieren. Insgesamt gab es 224 Notrufe in dieser Zeit. In der kritischen Zeit von 0 Uhr bis 3 Uhr kamen 118 Notrufe in der Leitstelle Erfurt an. Die Feuerwehr Erfurt rückte zu insgesamt 42 Einsätzen aus. Der Rettungsdienst war in Erfurt 61 Mal im Einsatz. Davon waren es 29 Kleinbrände mit Mülltonnen, Sperrmüll und Hecken und Gras. Ein PKW-Brand, eine abgebrannte Gartenlaube, 3 Balkonbrände mit einer verletzten Person durch Rauch und ein Großbrand am Domplatz. Im Einsatz waren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und 10 freiwillige Feuerwehren. Zum Großbrand am Domplatz heißt es in der Meldung: Am 01.01.2026 kam es am Domplatz zu einem Großbrand, bei dem ein historischer Gebäudekomplex erheblich beschädigt wurde. Der Brand entwickelte sich nach der ersten Meldung rasch zu einem Dachstuhlbrand, der einen umfangreichen Einsatz mehrerer Feuerwehreinheiten erforderlich machte. Insgesamt verloren 24 Bewohnerinnen und Bewohner durch die Schäden ihre Wohnung. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte um 0.53 Uhr. Bereits um 0.54 Uhr traf das erste Löschfahrzeug an der Einsatzstelle ein. Trotz des schnellen Eintreffens breitete sich das Feuer im Dachstuhlbereich weiter aus, sodass der Brand mit mehreren Drehleitern bekämpft werden musste. Personen wurden durch das Brandereignis nicht verletzt. Zur Sicherung von Kulturgut wurde der Kulturgutschutzzug der Berufsfeuerwehr Weimar hinzugezogen. Am 3. Januar 2026 gegen 1.30 Uhr wurde die Einsatzstelle als gelöscht eingeschätzt. Der Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt hat aus diesem Großbrand folgende Konsequenzen gezogen. In Anbetracht des Großbrandes am Domplatz wird die Stadtverwaltung mit dem zuständigen Landesamt für Verbraucherschutz Gespräche führen, um Möglichkeiten von Verbotszonen oder den Erlass einer Allgemeinverfügung für den Jahreswechsel 2026/2027 zu besprechen. Weiterhin wird der Einsatz von gemeinsamen Kontrollen von Polizei und Stadtordnungsdienst in Absprache mit der Landespolizeiinspektion Erfurt geprüft werden. Die bestehende Kampagne »Erfurt leuchtet auch ohne Feuerwerk« wird ausgeweitet und, wenn die Polizei mitwirken will, diese zusammen weiterentwickelt.
Soweit der Bericht des Ausschusses und natürlich wollten wir dann hören, was der Oberbürgermeister Andreas Horn dazu sagt.
Jetzt werden Sie natürlich in den letzten Wochen immer wieder gefragt, Böllerverbot in der Altstadt. Das ist natürlich eine Riesendiskussion und sicherlich zu Recht. Wie ist da Ihre Meinung? Kriegen Sie das durch oder gibt es da Zwischenlösungen? Also ich kenne jetzt nur zum Beispiel London und Sydney. Da gibt es ein Feuerwerk in der ganzen Stadt und rundherum ist es verboten. Ich will nicht sagen, ob das in Erfurt nicht auch möglich ist, aber was gibt es da für Ideen?
Also die rechtlichen Rahmenbedingungen bei uns hier in Deutschland, in Thüringen, sind die, dass wir als Stadt kein generelles Böllerverbot verhängen können. Das ist rechtlich nicht möglich. Was wir in Erfurt schon haben, ziemlich stark ausgeprägt, wir haben ja Regelungen nach der Sprengstoffverordnung, dass in den Abständen, also in der Nähe von Fachwerkeinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Krankenhäuser, dass da nicht Raketen abgefeuert werden sollen, es mal einfach zu formulieren. Da gibt es spezielle Regelungen dazu und das trifft Erfurt ziemlich stark. Wir haben ja nicht umsonst das größte Flächendenkmal Deutschlands. Was wir gerade tun, wir schauen uns diese Karte auch an, wo die nach Sprengstoffverordnung es nicht erlaubt ist, Raketen zu zünden, gucken auch, ob es da irgendwelche Lücken gibt und gegebenenfalls zu schließen. Aber es gibt eine sehr umfangreiche Regelung, wo man Feuerwerkskörper in Erfurt.
Aber es ist ja schon im Fußballstadion schon schwierig, das zu kontrollieren. Ne?
Also im Fußballstadion, die Bengalos, ist auch ein Problem, das ist wahr. Die Kontrollen sind ein Problem, das kann man gar nicht anders sagen. Ich habe es gerade angedeutet, wir sind das größte Flächendenkmal Deutschlands und Kontrollen sind auch schwierig umsetzbar. Aber natürlich prüfen wir gerade zusammen mit der Polizei auch, ob wir in den nächsten Jahren da Kontrollen stattfinden lassen können. Daneben finde ich es immer noch wichtig, dass wir, was das ganze Feuerwerks-Böller-Verbotsverfahren angeht, auch sagen, dass wir eine Präventionskampagne fahren. Dass wir also nicht nur mit Sanktionen um die Ecke kommen, mit Verboten um die Ecke kommen, sondern auch auf das Verhalten einwirken wollen. Das heißt also, wir schauen uns, wir haben ja eine Präventionskampagne der Stadt. Die werden wir intensivieren in diesem Jahr zum nächsten Silvesterfest. Ich würde mich freuen, wenn das zusammen mit der Polizei passieren könnte. In anderen Bundesländern findet das auch statt. Um zu zeigen, was passiert denn, wenn ich Feuerwerkskörper abbrenne in den Bereichen, wo es nicht darf, siehe auch Domplatz, da wissen wir noch nicht, was das Ergebnis ist der Ermittlung, aber es ist natürlich durch einen Feuerwerkskörper immer leicht auch ein Brand verursacht, auch Gefahren für Leib und Leben sind ja für Feuerwerkskörper durchaus im Raum und da möchte ich zum nächsten Silvester nochmal eine Präventionskampagne größerer Natur fahren, um auf diese Gefahren auch hinzuweisen.
Da hoffen wir, dass das auch klappt und dass die Bürger da auch mitmachen, denn die Altstadt zu erhalten, das ist eine große Aufgabe, nicht nur für das Rathaus, sondern auch für die Bürger der Stadt. Jetzt geht es weiter mit Musik und wir haben den Monat Februar und einer, der den Monat Februar sehr gut besingt, ist natürlich unser Clouseau und den hören wir uns jetzt an.
Zum Volonte. Ein neues Jahr kommt und geht von Tür zu Tür. Heller weißer Sand und wenn Auszeit. Ich glaube, du wärst stolz, wärst du jetzt hier. Für immer ab jetzt in Ewigkeit. Oh, manchmal, wenn im Februar die Wolken brechen. Dann denke ich daran. Oh, manchmal, wenn irgendwo dein Name fällt, wie schnell alles vorbei sein kann. Oh, wie schnell alles vorbei sein kann. Zwischen Jupiter und Orion da oben. Ein Blick zum Himmel sucht dich ab und zu.
wenn du sehen könntest, wie wir jetzt beide wohnen. Sind eingelebt im Hier von Kopf bis Fuß. Hab keinen meiner Wünsche abgegeben. Und alle Träume stehen auch im Zenit. Und nur durch dich weiß ich mehr zu leben. Und alle Widerstände beißen auf Granit. Oh, manchmal, wenn im Februar die Wolken brechen, dann denke ich daran. Oh, manchmal, wenn irgendwo dein Name fällt, wie schnell alles vorbei sein kann. Oh, wie schnell alles vorbei sein kann.
Smith war das mit Februar Sirs und hier geht es weiter mit der Sendung A bis Z Spezial mit Richard Schäfer am Mikrofon. Deutschland ist ja dafür bekannt, dass Baumaßnahmen ewig lange dauern, weil das Antragsverfahren allein schon so umständlich und langwierig ist. Das soll ab diesem Jahr durch den sogenannten Bauturbo geändert werden. Was es damit auf sich hat, erklärt zunächst einmal Laura Wahl von der Stadtfraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Abgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen hier in der Stadtratfraktion in Erfurt. Frau Wahl, der Bauturbo war so eine Diskussion in der letzten Stadtratssitzung. Vielleicht können Sie den Hörerinnen und Hörern kurz erklären, worum es sich da handelt und warum da so heftig diskutiert wurde.
Ja, der Bauturbo war jetzt eine sehr intensive Diskussion in den letzten Wochen. Und es kam fast ein bisschen plötzlich über uns, weil der Bundestag ein Gesetz beschlossen hat, das Bauturbo-Gesetz, und damit die Kommunen sich dazu positionieren müssen. Der Bauturbo, ganz grob umrissen, sagt, dass in Zukunft Anträge auf Bauprojekte innerhalb von 3 Monaten von der Stadtverwaltung angenommen oder abgelehnt werden muss und damit die bisherigen sehr langwierigen Genehmigungsverfahren ein Stück weit entfallen. Was aber natürlich auch bedeutet, dass bisher war in einem Bebauungsplan sehr umfangreich Umweltstandards, Sozialstandards, all solche Sachen geregelt. Das ist jetzt sehr stark zusammengedampft und hat auch die entsprechenden Risiken.
Das heißt also, alle Baumaßnahmen, die in der Stadt realisiert werden sollen, über die Stadt, müssen innerhalb von 3 Monaten bewilligt werden.
Das ist die Idee des Bauturbos. Allerdings ist das eigentlich ein utopisch schneller Zeitraum. Bisher haben solche Genehmigungsverfahren häufig bis zu 5 Jahre gedauert. Da kann man sich vorstellen, was das jetzt bedeutet. Und deswegen wurde von Seiten der Stadtverwaltung ein Beschlussvorschlag dem Stadtrat vorgelegt, der gesagt hat, Bauanträge dürfen erst eingereicht werden, wenn sie intensiv auch mit der Stadtverwaltung vorberaten sind, damit die Stadtverwaltung die Projekte kennt und überhaupt auch eine gute, fundierte Entscheidung darüber treffen kann.
Nun ist die Entscheidung aber bis zum Januar aufgeschoben worden. Was bedeutet das jetzt?
Das ist sie tatsächlich nicht. Also es gab sehr intensive Verhandlungen mit unterschiedlichen Vorschlägen. Im Endeffekt ist es jetzt so gekommen, dass CDU, SPD, Linke und Mehrwertstadt einen gemeinsamen Änderungsantrag oder einen gemeinsamen Antrag erarbeitet haben, der den Bauturbo in relativer Reihenform anwendet und sagt, mit dem Bauturbo kann in Erfurt gestartet werden. Wir als Bündnisgrüne hätten uns einen anderen Weg gewünscht und es wäre wichtig, erst die Kriterien haben und dann den Bauturbo zu starten. Dass es jetzt andersrum kommt, finde ich sehr unglücklich, weil in der Regel funktioniert es nicht gut, dass man erst sagt, Feuer frei und im Nachgang dann die Regeln zu ändern. Es wäre logischer andersrum zu sagen, langsamer Start und wirklich gezündet wird der Bauturbo erst, wenn wir als Stadtrat dann auch die Regeln festgelegt haben, wie das gemacht wird.
Wie der Oberbürgermeister an diese Aufgabe herangeht, hören Sie jetzt im nächsten Beitrag.
Ein wichtiges Thema, was Sie schon diskutiert haben, ich glaube im Dezember, der sogenannte Bauturbo, der ja eigentlich für die Stadtverwaltung riesige Hürden aufbaut, wenn große Bauvorhaben jetzt innerhalb von kurzer Zeit entschieden werden sollen. Wie gehen Sie damit um?
Also ich sehe den Bauturbo, der im Baugesetzbuch ja vorgesehen ist, als ganz große Chance. Wenn man mal sich Erfurt anschaut, wir haben einen großen Wohnraumbedarf. Wir haben eine Leerstandsquote, die liegt, glaube ich, um die 2%, wahrscheinlich unter 2%. Wir haben eine Situation, dass inzwischen Familien in Erfurt ganz, ganz schlecht bis gar nicht Wohnraum finden. Das heißt, dass wenn wir ein Instrumentarium an die Hand bekommen, wie dieser Bauturbo, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, dafür ist er ja auch da, dann werden wir den auch nutzen. Wir haben im Stadtrat eine erste Beschlussfassung getroffen im Dezember zum Bauturbo, uns die Möglichkeit einräumt. Es wird eine zweite Beschlussfassung geben im wahrscheinlich Februar Stadtrat, wo dieser erste Beschluss nochmal präzisiert wird. Am Ende ist mir wichtig, dass nach dem beschleunigten Verfahren, was jetzt möglich ist mit dem Bauturbo, auch gebaut wird. Also wir haben jetzt Rahmenbedingungen geschaffen, um schneller Genehmigungsverfahren zu haben, erleichterte Genehmigungsverfahren zu haben, auch außerhalb von B-Plan-Gebieten. Am Ende muss aber stehen, dass wir auch bauen. Deshalb wird ja am Stadtrat auch diskutiert und wir als Verwaltung auch werben dafür, dass wir eine Bauverpflichtung am Ende auch haben. Denn Genehmigungsverfahren sind das eine. Am Ende brauchen wir zählbaren Wohnraum. Wir brauchen mehr Wohnraum in unserer Stadt, um auch die Wohnungsmarktsituation zu entspannen. Und dafür ist der Bauturbo ein Schritt in die richtige Richtung. Er muss auch umgesetzt werden.
Wie gehen Sie denn damit um, dass da auch Befürchtungen stehen, dass zu schnell Flächen verkauft, versiegelt?
Der Bauturbo hat ja in dieser Beschlussfassung des Stadtrates vom Dezember, ich glaube, 9 sehr detaillierte Punkte, wo diese Kriterien noch aufgegriffen werden. Es wird keinen Wildwuchs geben. Es gibt da klare Regelungen dazu, auch Größen sind geregelt. Wir haben ja kein Interesse daran, dass wir ein unkoordiniertes Bauverhalten haben. Das wollen wir als Stadt ja auch nicht. Dazu gibt es dann klare Regelungen, die im Baudezernat diskutiert werden und umgesetzt werden. Das haben wir alles im Blick.
Könnte jetzt der Bauturbo das beschleunigte Genehmigungsverfahren auch bedeuten, dass wir schneller bezahlbaren und sozialen Wohnraum hier in Erfurt bekommen, der ja ganz dringend erforderlich ist?
Naja, wenn wir mit dem Bauturbo eine Möglichkeit an die Hand bekommen haben, Verfahren zu beschleunigen, ist die Logik natürlich, dass wir am Ende, wenn wir kürzere Verfahrensdauer haben, dass auch schneller gebaut werden kann. Aber ich sage es nochmal, am Ende nutzt ein beschleunigtes Verfahren gar nichts, wenn nicht gebaut wird. Also drängen wir drauf, dass nach der Beschleunigung des Verfahrens auch schnell gebaut wird. Wir brauchen Wohnraum in unserer Stadt und das ganz dringend.
So, und wie könnte man dann den ja doch fehlenden Bedarf an beispielsweise Kleinwohnungen oder auch den, ich sage es einfach mal, sozial gerechten Wohnungsbedarf erhöhen? Könnte man die bauen?
Das wurde in der Planung mit implementiert. Wir brauchen natürlich auch bezahlbaren Wohnraum, so keine Frage. Ja, da gibt es ja auch Quoten, die es zu berücksichtigen gilt. Wir brauchen erstmal Wohnraum. Ich glaube auch, wenn wir, je mehr Wohnraum wir auch am Markt auch haben, desto mehr entspannt sich der Wohnungsmarkt auch was die Preise angeht. Aber klar ist auch, wir brauchen natürlich auch bezahlbaren Wohnraum.
Soweit Oberbürgermeister Andreas Horn. Und hier geht es weiter mit Musik. Dota Kehr meint, es ist machbar und singt dazu das Berliner Mietenlied.
Papier ist geduldig, Stein ist geduldig, Geld ist es nicht. Der Senat ist mitschuldig, dass die Miete Berlin das Genick bricht. So viel Umverteilung von unten nach oben jeden Monat, das geht zu weit. Die Kehrseite dieses Profits ist Verdrängung und Obdachlosigkeit. So eine Scheiße, bald nur noch die Kulisse einer Stadt. Berlin, du hast mich großgezogen, du alte Hippe, ich weiß, was man an dir hat oder hatte. Jetzt nur noch Platz für Leute mit Patte. Aber endlich Hoffnung, endlich neuer Wind in der Debatte. Es ist machbar, zum Wohl der Allgemeinheit. Es ist machbar, große Wohnkonzerne enteignen. Es ist machbar, es steht zum Grundgesetz und das machen wir. Vermieten ist eh schon ein starkes Stück. Das meiste davon wurde von Steuern gebaut und das holen wir uns jetzt zurück. Sonst gibt's hier bald nur noch Touristen und Erben. Wir wollen nicht Paris oder München werden. Und jetzt noch einmal das Offenbare. Wohnen ist keine Ware, aber alles muss man selber machen. Wir sind viele, macht mit. Alles muss man selber machen. Nur die Interessen der Vermieter vertritt. Ein zweiter Volksentscheid wird die Mühe lohnen. Es ist bezahlbar, sagt die Expertenkommission. Unser Zuhause, unser Gesetz. Und das machen wir jetzt. Es ist machbar, zum Wohl der Allgemeinheit. Es ist machbar, große Wohnkonzerne enteignen. Es ist machbar, so steht's im Grundgesetz. Machen wir jetzt. Und jetzt noch mal ganz langsam für den allerletzten Troll. Vergesellschaftung ist nicht das, was neuen Wohnraum schaffen soll. Sie senkt die Miete im Bestand, die ist zu hoch, wen man auch fragt. Jetzt zweimal alle zusammen. Das regelt nicht der Markt. Das regelt nicht der Markt. Erzählt uns nicht so eine Scheiße. Das ist hier nicht nur die Kulisse einer Stadt. Wir sind Berlin und wir wissen, wie man sich zu wehren hat. Jetzt wird enteignet, bezahlbar wohnen auf lange Sicht. Immobilienlobby, ihr habt den Stadt habt ihr nicht.
Soweit Dota Kehr mit dem Berliner Mietenlied. Sie hören A bis Z Spezial hier im Freien Rundfunk Erfurt International mit Richard Schäfer am Mikrofon. Und in Erfurt gab es im vergangenen Jahr einen Seniorenpass für die Erfurter Senioren. Er wird einerseits als Erfolgsgeschichte gefeiert, muss aber auch einige Kritiken hinnehmen. Dazu haben wir wieder Laura Wahl und den Oberbürgermeister Andreas Horn befragt.
Wobei das nächste Thema ist der Seniorenpass, der hier in Erfurt mit viel Aufwand eingesetzt worden ist und der aber so aus meiner Erwartung von den Senioren auch bisher ganz gut angenommen worden ist. Ist das so? Ist das Ihre Einschätzung auch?
Es sind meines Wissens bisher ungefähr 20.000 Seniorenpässe in Anspruch genommen worden. Das sind einige, aber es ist tatsächlich auch noch keine überragende Resonanz, weil ich meine, wir haben ungefähr 60.000 Senioren in Senioren mittlerweile. Ja, das ist natürlich ein schönes Instrument und hat tolle Anreize für Senioren und Senioren. Wir als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen sehen die Ausgestaltung des Seniorenpasses, wie es der OB gemacht hat, nicht nur ganz unkritisch, sondern würden uns dann eine stärkere Ausrichtung wünschen hin zu einer strukturellen Veränderung. Also ganz konkret sind ja jetzt viele auch Vergünstigungen drinnen, wo ich sage, natürlich gönne ich jedem Menschen, man freut sich immer, wenn man mal günstiger ins Museum kommt, aber wir befürchten, dass da durchaus auch einige Mitnahmeeffekte bestehen und angesichts knapper Haushaltskassen würden wir sagen, wenn wir es viel wichtiger, zum Beispiel Seniorenzentren strukturell zu fördern, die mit Sozialarbeiterinnen oder engagierten Menschen beispielsweise das Thema Einsamkeit von Menschen angehen können und dort viel gezielter genau die Menschen erreichen, die es brauchen. Weil wir haben die Befürchtung, dass jetzt eben viel auch Senioren und Seniorinnen den Pass nutzen, die eh schon gut vernetzt irgendwie mit ihren Bekannten viel machen und da ist es auch schön. Aber strukturell, finde ich, wollen wir ja eigentlich die Menschen erreichen, die wirklich auch auf Hilfe angewiesen sind.
Das ist natürlich ein Problem, die Leute an den Pass zu bringen. Und da gibt es ja verschiedene Anreize, die da geschaffen worden sind, so mit Eintritt und so. Die Fahrkarte ist vielleicht auch ein Anreiz. Aber an vielen anderen Stellen kommt man als Senior dann auch an Grenzen. Ja? Also wenn ich jetzt einen Yogakurs belegen kann, also als Schnupperkurs, um dann später einzusteigen, muss ich ja den doch noch bezahlen. Ne? Mhm. Also das ist ja das Problem. Und da scheuen sich wahrscheinlich auch viele davor, diesen Schritt zu gehen. Ja, was habe ich davon? Ich kann da im Kerzenladen da einen Workshop mitmachen für eine Stunde, für zwei Stunden oder dies oder jenes. Aber dann die nachhaltige Wirkung, die fehlt dann mitunter. Und das schreckt vielleicht auch einige ab. Denn wenn ein Drittel der Leute den Seniorenpass haben, ist das vielleicht noch nicht so das Ziel, was man sich gestellt hat.
Genau, diese nachhaltige Wirkung stellen wir uns halt auch die Frage, ob die erzielt wird. Und die Frage ist natürlich auch, welche Seniorinnen und Senioren werden erreicht? Nutzen den wirklich alle? Oder ist durchaus die Gefahr, dass gerade die Einsamen eben gar nicht davon mitbekommen, da keine Möglichkeit haben, den zu nutzen und brauchst da vielleicht ganz andere Angebote, wo wir das Geld, ich sag mal, ein Stück weit zielgerichteter einsetzen würden.
Dann sind ja bei den Angeboten immer Wege zu erledigen. Ne? Also man muss immer von zu Hause dahin kommen. Und gerade die Einsamen scheuen dann vielleicht auch diese Wege und da könnte nachgebessert werden. Aber vielleicht gibt es da eine Evaluation bei den Passbesitzern, dass man die mal fragt, was hat euch besonders gereizt, diesen Pass zu nehmen? Was ist besonders gut angekommen? Was würdet ihr euch wünschen, um daraus dann vielleicht den nächsten zu konstruieren?
Das wäre sehr wichtig. Leider hat Oberbürgermeister Horn da bisher die Stadtratsbeschlüsse ignoriert. Es gab nämlich eigentlich die feste Festlegung des Stadtrates, bevor der Seniorenpass in diesem Jahr gestartet wird, wird das Konzept noch einmal dem Stadtrat vorgelegt und der Stadtrat kann dann darüber entscheiden, dass es nicht passiert, sondern es gab leider nur eine Informationsdrucksache. Das sehen wir sehr, sehr kritisch und fordern da auch mehr Einbindung ein, damit wir eben gemeinsam darüber diskutieren können, was jetzt wirklich der beste Weg ist, um die Gelder auch sinnvoll einzusetzen.
Wobei das nächste Thema ist der Seniorenpass, der hier in Erfurt mit viel Aufwand eingesetzt worden ist und der aber so aus meiner Erwartung von den Senioren auch bisher ganz gut angenommen worden ist. Ist das so?
Soweit erstmal Laura Bahl und natürlich haben wir den Oberbürgermeister auch gefragt, wie er die Sache sieht und er sieht sie ganz anders.
Vielleicht beim Seniorenpass weitermachen. Der ist ja nun so eine, ich will nicht sagen, ein Renner geworden. Also bei vielen ja, bei einigen aber nicht. 20.000 haben ihn genommen. von 60, glaube ich, 70.000. Das ist etwa ein Drittel.
Sind Sie also wir haben mit dem Seniorenpass etwas geschaffen, wo wir deutschlandweit nach meiner Kenntnis sogar Spitzenreiter sind, also einzigartig sind. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, weil wir Senioren über 65 Jahren einfacheren Zugang geben wollten zu kulturellen Angeboten, auch Angeboten gesellschaftlicher Natur, um ein Stück Wertschätzung zu zeigen. Die Senioren haben unsere Stadt mit aufgebaut. Und das ist ein kleiner Dank an die Senioren und Senioren, den wir hier zurückgeben. Und wir wollten auch damit ein Stück Einsamkeitsprävention betreiben. Es gibt genügend Studien, die sagen, dass Senioren und Senioren Gefahr laufen, ab einem gewissen Alter zu vereinsamen. Auch da ist die Intention dieses Seniorenpasses, dieser Einsamkeit etwas entgegenzusetzen. Und der Seniorenpass wird bei uns in Landeshauptstadt extrem gut angenommen. Ich habe Zahlen von 19.500, die abgerufen wurden mit sehr guten Rückmeldungen auch. Also es gibt viele Angebote, die wirklich ganz toll genutzt werden, bis hin zu einer Möglichkeit, eine Viererkarte der EFAG zu bekommen als einfaches Angebot, aber auch kulturell, soziale Angebote, Bildungsangebote sind mit drin. Und wir werden diesen Seniorenpass, das kann ich jetzt auch schon sagen, fortschreiben. Es wird eine neue Auflage geben. In den nächsten Wochen wird er auch vorgestellt werden. Und ich bin schon stolz, dass wir in der Stadtverwaltung das in einer faschen Rekordzeit, knapp einem Jahr, konzeptionell untersetzt haben, umgesetzt haben und in die Stadt ausgerollt haben. Und die Rückmeldungen sind sehr positiv. Ich hoffe, dass er auch genauso weiter angenommen wird.
Haben Sie von den kulturellen Einrichtungen, die am Pass beteiligt sind, da auch Rückmeldungen, wie das angenommen wird?
Nicht nur von den kulturellen Einrichtungen, auch vom Seniorenbeirat. Wir haben ja vorhin über den Seniorenbeirat gesprochen hatten. Und wir haben uns rückgemeldet, dass die Senioren, um die geht es ja am Ende ja auch, das in den meisten Fällen mit großer Freude aufgenommen haben. Die Einrichtungen selber auch. Wir haben im neuen Seniorenpass viele der, die wir im alten Seniorenpass in 2025 drin haben, als an Einrichtungen wieder drin. Das heißt ja, dass sich für die Angebotsersteller ja auch durchaus rentiert.
Gibt es da nochmal eine Evaluierung von den Einrichtungen?
Ja, wir werden den Seniorenpass regelmäßig evaluieren, auswerten, werden auch schauen, welche Angebote haben sich bewährt, welche haben sich nicht bewährt, welche können wir ersetzen. Wir haben auch regelmäßig Hinweise aus der Stadtbevölkerung, was vielleicht auch mit aufgenommen werden kann. Das werden wir immer einmal im Jahr mindestens evaluieren und dann zum nächsten Fortschreiben des Seniorenpasses mit berücksichtigen.
Gut, danke.
Der Seniorenpass ist das eine und der gilt ja für Leute ab 65, aber Leute ab 65 könnten ja auch Anrecht auf den Sozialausweis haben. Gibt es da denn nicht irgendwie so eine Art, Konkurrenz?
Das ist überhaupt keine Konkurrenzsituation, weil der Seniorenpass nur zwei Zugangshürden hat. Das ist, Sie müssen über 65 sein oder 65 Jahre alt sein und in Erfurt wohnen. Es gibt keine Überprüfung von irgendwelchen Einkommensverhältnissen. Und was parallel existiert, kann auch parallel genutzt werden. Das ist komplett unabhängig voneinander. Das wollten wir auch genauso. Zum einen, um die Hürden auch gering zu halten und zum zweiten auch, um den Verwaltungsaufwand auch gering zu halten. Also zeichnet den Seniorenpass ja auch gerade aus, dass der Zugang für unsere Senioren und Senioren so einfach ist.
Heißt das jetzt, dass Leute mit Sozialausweis, die über 65 Jahre alt sind, dann auch Anrecht auf...
Der Seniorenpass ist komplett unabhängig vom Sozialausweis, weil es da keine Einkommensüberprüfung gibt. Also egal, ob Sie einen haben oder nicht haben, den Sozialausweis. Sie haben ein Anrecht auf den Seniorenpass.
Ja, soweit die Ideen von Oberbürgermeister Andreas Horn. Und hier geht es jetzt weiter mit Musik. Und da habe ich einen Titel herausgesucht von Jörg Hinde mit Vorruhestand. Und damit gehen herzliche Grüße rüber nach Ingersleben an Jörg, der dort nach wie vor heftig Musik produziert.
Denkste auf der Kopf.
Das war Jörg Hindemith und musikalisch bleiben wir in Erfurt. Stefan Kehrt ruft jetzt einfach Oma Hilf.
Hallo!
So, dann lassen wir den Stefan langsam ausklingen. Heute ist wieder Museumstag in Erfurt. Bis 18 Uhr sind die Museen kostenlos zu besichtigen. Das ist erfreulich. Weniger erfreulich ist aus meiner Wahrnehmung eine gewisse Stagnation in der Erfurter Museumslandschaft. Wie das im Rathaus gesehen wird, erklären nun wieder Laura Wahl und Andreas Horn.
Die alte Synagoge steht im Mittelpunkt der Besucher. Alle wollen in die alte Synagoge und nun gibt es da Probleme mit der Stellenbesetzung. Wie wird denn die Personalsituation der Museen von Ihrer Fraktion eingeschätzt?
Die bewerten wir als sehr, sehr kritisch und da braucht es aus unserer Sicht auch dringend einen ganz intensiven Fokus des Oberbürgermeisters drauf. Leider ist jetzt das Gegenteil passiert. Auch mit diesem Haushalt. Vor einigen Monaten hat der Oberbürgermeister eine Stellensperre ausgesprochen und es finden eigentlich keine Nachbesetzungen statt. Gerade bei der alten Synagoge ist es ganz dramatisch, dass da die Stellen fehlen. Aber auch im Volkskundemuseum musste jetzt zum Beispiel das Angebot reduziert werden. Das geht natürlich nicht. Wir haben für diesen Haushalt jetzt auch Stellen angemeldet als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Da haben wir aber leider keine Mehrheit für bekommen. Ich freue mich allerdings, dass es gestern den Beschluss gab, mit Mehrheit, dass zwei MuseumspädagogInnen eingestellt werden sollen. Das ist allerdings noch keine langfristige Lösung. Also, dass jedes Jahr aufs Neue und jedes Jahr beim Haushalt aufs Neue von der Verwaltung erstmal Gelder im kulturellen und im Museumsbereich gekürzt werden und die Fraktion, die wieder reinstellen müssen, ist eine absolute prekäre und unhaltbare Situation und da kämpfen wir sehr dafür, dass es eine langfristige Verlässlichkeit gibt.
Also in dem Antrag habe ich bei Ihnen gesehen, dass Sie generell kritisieren, dass eine Stellenausschreibung bisher fehlt auf der Internetseite der Stadt.
Ja, und dann kann natürlich auch niemand nachbesetzt werden. Das ist, und wer die Stadtverwaltung kennt, der weiß, auch wenn es eine Stellenausschreibung kommt, dann dauert es leider meistens bis zu 6 Monate, weil diese Verfahren viel zu lang und ineffizient sind. Da hat auch der neue Oberbürgermeister noch nicht wirklich Veränderungen bewirkt. Aber das A und O für eine funktionierende Verwaltung und eine funktionierende Museums- und Kulturlandschaft ist, dass die Verwaltung ihre Aufgaben gut erledigen kann. Und das wird durch motivierte Mitarbeiter in der Verwaltung gemacht. Deswegen, da braucht es dringend die Nachbesetzung und für das Welterbe sind wir wirklich überrascht, dass auch für das Welterbezentrum, was ja geplant ist, vom OB erstmal keine Gelder im Haushalt eingestellt waren. Das haben wir, da konnten wir jetzt auch nochmal 250.000 Euro einstellen. damit die Grabungen auf dem Parkplatz beginnen können. Aber auch hier ist zu wenig passiert in den letzten Monaten. Und ich glaube, die Touristinnen und Touristen wünschen sich, also die Unmengen, die glücklicherweise jeden Tag auch in die alte Synagoge strömen, die machen sehr deutlich, dass es dieses Welterbezentrum benötigt und da auch ein großer Wunsch danach da ist.
Viele Erfurter fragen natürlich auch, was ist denn seit dem Welterbe-Titel Anerkennung, was ist denn bisher geschehen, außer ein paar Plakaten? In der Stadt sieht man nichts. Ne?
Und beim Welterbe wissen wir, auch wenn das Zentrum heute geplant wird, ist es noch nicht morgen gebaut, sondern auch das ist ein sehr langer Prozess und umso wichtiger ist es jetzt, sehr zeitnah zu beginnen damit.
Können wir noch mal einen kurzen Blick auf die gesamte Museumslandschaft in Erfurt werfen? Aus meiner Sicht ist sie ja mehr als dürftig. Was immer wieder beklagt wird, ist, es fehlt ein Industriemuseum. Wir haben sehr viel Industrie in den ganzen Jahrhunderten hier gehabt. Davon ist nichts zu sehen. Ich denke nur an den jämmerlichen Zustand vom Elektromuseum, ja, die da am Zughafen in einem alten Lokschuppen ihre Sachen stehen haben. Sehen Sie da, dass es in Zukunft hier Veränderungen gibt, dass die Museumslandschaft sich in Erfurt verändert?
Mit dem Museumsentwicklungskonzept ist ja immerhin ein wichtiger Schritt zur Konzeptionierung da. Aber das Hauptproblem bleibt, dass wir es endlich schaffen müssen, die Museumslandschaft mit den Geldern ausreichend auszustatten. Also ich würde sagen, bevor wir über neue Museen nachdenken, so charmant das ist, müssen die bisherigen auch auf einen modernen Stand gebracht werden. Insbesondere das Naturkundemuseum ist eins, was ich da mit Priorität A behandeln würde. Wir haben jetzt im Haushalt als Grüne den Begleitantrag beschließen können, dass WLAN fürs Naturkundemuseum in den nächsten 2 Jahren installiert werden soll. Und das ist eigentlich peinlich für Erfurt, dass so ein berühmtes und auch gewertschätztes Museum wie das Naturkundemuseum es bisher nicht geschafft hat, also bisher kein WLAN hat und damit ganz tolle digitale Angebote auch nicht anbieten kann. Das ist so Schritt A, aber der viel wichtigere Schritt ist tatsächlich, dass es endlich einen größeren Umbau gibt, der dann auch der genügend Platz hat, dass die vielen Interessenten, die an Schulklassen auch jedes Jahr kommen, auch den Platz haben, sich die Exponate anzuschauen.
WLAN fürs Naturkundemuseum. An der Stelle habe ich ein bisschen schlucken müssen, wenn ich da in andere Städte sehe. Da geht es da munter vorwärts. Mal sehen, was der OB dazu sagt.
Die Museumslandschaft wird ja unterschiedlich eingeschätzt. Ich bin Stadtführer, ich muss Ihnen das ehrlich sagen. Ich bin immer traurig, wenn ich in andere Städte komme und sehe, was sie an Industriemuseen haben. Wird sich da in naher Zukunft die Museumslandschaft in Erfurt ändern?
Naja, wir haben in Erfurt schöne Museen. Das ist erstmal ein Grundsatz. Wir haben aber auch Zustände von unseren Museen. Wenn ich an den Stockfisch denke oder auch an Stadtmuseum oder Naturkundemuseum, wo wir einen baulichen Bedarf haben. Wir wissen, dass da wirklich investiert werden muss, ist vollkommen klar. Und am Ende hat ja auch schon das Museumentwicklungskonzept gezeigt, dass wir eine Gesamtstrategie brauchen. Und der Lars Bredemeier, der zuständige Kulturdezernent, ist gerade dabei, so eine Immobilienstrategie aufzustellen. Also praktisch einmal ist es die Immobilienfrage, die geklärt werden muss. Und zum Zweiten auch, wo wollen wir überhaupt hin in unserem Museum? Was wollen wir ausstellen? Welche Strategie verfolgen wir? Und da ist man im zuständigen Dezernat intensiv am Arbeiten. Wir sind aber auch stolz drauf, dass wir neben den Museen, die wir ja seit vielen Jahren haben, uns auch Welterbestadt nennen dürfen. Unser jüdisches Erbe ist für uns eine Riesenauszeichnung, macht uns stolz, aber bringt auch eine Verpflichtung. Auch da müssen wir schauen, dass wir die 3 Orte, die es betreffen, ordentlich auch mit auch Personal ausstatten, mit Finanzen ausstatten. Das ist etwas, was uns auszeichnet und wir auch zukünftig viel Energie drauf verwenden müssen, das nach außen zu tragen. Da können wir richtig stolz sein, aber es ist auch eine Verpflichtung.
Weil das auch immer wieder ein Thema ist für Touristen, wegen dem Welterbe hierher zu kommen. Und da sind ja Touristenströme, denke ich mal, auch gewachsen. Aber das wäre ein Thema, das müssen wir beim nächsten Mal verwenden.
Das können wir sogar sagen. Also wir haben gemerkt, als wir in 2023 September war es gewesen, diesen Titel bekommen haben. Und ich habe dann am Ende ja die Urkunde selber schon übernehmen dürfen als Oberbürgermeister. Aber im ersten halben Jahr gemerkt, dass wir viel mehr Besucher hatten als im Vergleichszeitraum zuvor. Damit ist es genau richtig, dass es dieses Weltkulturerbe, was wir jetzt sind, Besucher nach Erfurt lockt. Und da muss man natürlich auch einen Bedarf, man muss auch eine Besucherlenkung vornehmen. Das ist eine ganz große Aufgabe für uns, aber ist auch.
Es gibt ja schon seit langem Überlegungen, das Naturkundemuseum zu erweitern. Was ist da von seitens der Stadtverwaltung jetzt wirklich geplant?
Das ist, glaube ich, Inhalt dieser Immobilienstrategie, die Lars Bredemeier auf den Weg bringt, in welcher Form wie eine Erweiterung vorgenommen werden kann.
Soweit dazu. Zum Naturkundemuseum werden wir uns nachher nochmal äußern. Da haben wir noch ein Gespräch vorbereitet mit dem Leiter dieses Museums. Und bei so viel Museum und Weltkulturerbe gibt es jetzt die Musik von der Kapelle Petra und die besingen auch das Weltkulturerbe.
Mit mir. Du weißt, wie Champagner schmeckt, doch du magst viel lieber Dosenbier. Du weißt, wie erwachsen geht, doch bist am liebsten im Bällchenbad. Herrlich unkonventionell und unverwechselbar. Da, wo du stehst, da, wo du gehst, ist immer Weltkulturerbe. Deine Farben, deine Lieder, deine Leichtigkeit zu sein. Da, wo du bist, egal wo das ist, ist immer Weltkulturerbe. Deine Ideen sind Monumente für die weltbesten Momente für mich. Ich bin, doch du bist noch immer hier bei mir. Du weißt, wie vernünftig geht, doch bist als erstes an der Bar. Deine Unbekümmertheit, so unperfekt, so wunderbar. Da, wo du stehst, da, wo du gehst, ist immer Weltkultur. Deine Farben, deine Lieder, deine Leichtigkeit zu sein. Da, wo du bist, egal wo das ist, ist immer Weltkulturerbe. Deine Ideen sind Monumente für die weltbesten Momente. Es ist einfach gut, mit dir Zeit zu verbringen. Der Freiheit singen, Laternen austreten bis Sonnenaufgang. Du bleibst Kind ein Leben lang. Da, wo du stehst, da, wo du gehst, ist immer Weltkulturerbe. Deine Farben, deine Lieder, deine Leichtigkeit zu sein. Da, wo du bist, egal wo das ist, ist immer